Am 26. Juni wäre die österreichische Lyrikerin und Schriftstellerin Ingeborg Bachmann 84 Jahre geworden. Helmut, wir denken natürlich sofort an eine Reihe von Gedichtbänden und Romantiteln, die uns immer noch sehr lebendig sind und uns noch viel sagen. Woran denkst du denn persönlich?
Zwei Gedichtbände, die sie sehr bekannt gemacht haben, Die gestundete Zeit und Anrufung des großen Bären. Dann das Hörspiel Der gute Gott von Manhattan. Von ihren Erzählungen ist wohl Das 30. Jahr das bekannteste. Und dann ein Spätwerk, ein Roman, Marlina von 1971. Und 1960 eine Poetikvorlesung an der Universität Frankfurt, die sehr viel Beachtung gefunden hat. Erzähl doch unseren Zuhörern, warum wir uns heute mit Bachmann befassen.
Ja, es gibt natürlich einen sehr schönen Anlass, ja eigentlich mehrere Anlässe, sich noch einmal mit ihr genau zu befassen. Zunächst erschien 2004 ihre Korrespondenz, ihr Briefwechsel mit Hans-Werner Henze unter dem Titel »Dokumente einer merkwürdigen Liebe«. Ingeborg Bachmann war mit Hans-Werner Henze persönlich sehr befreundet und sie war auch schriftstellerisch an einigen seiner Werke direkt beteiligt. Und vielleicht für Literaturfreunde noch viel wichtiger ist die Veröffentlichung des Briefwechsels zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan unter dem sehr schönen Titel Herzzeit, 2008 im Surkamp Verlag erschienen. Und nun in diesem Jahr, Helmut, Ihr Tagebuch, ja?
Jawohl, Ihr Tagebuch ist vor wenigen Monaten herausgekommen. Also es handelt sich hier um Bachmanns Kriegstagebuch. Es geht zurück auf eigentlich sehr wenige handgeschriebene Seiten, aber der Surkamp Verlag hat doch das zum Anlass genommen, ein Buch, diese Aufzeichnungen zu veröffentlichen. Wir werden, wenn wir Zeit haben, auch auf dieses Kriegstagebuch ganz kurz eingehen.
Typisch für moderne Dichter, wie zum Beispiel auch Ingeborg Bachmann, ist das selbstkritische und poetisch fruchtbare Nachdenken über den Akt des Schreibens. Ingeborg Bachmann hat sich damit intensiv in der Frankfurter Vorlesung beschäftigt und man kann durchaus sagen, dass sie damit an die große moderne Tradition der europäischen Lyrik anknüpft. Man denkt an Stefan Mallarmé, aber auch an Autoren, die danach kommen, Yves Bonnefoy oder an Maurice Blanchot und an viele andere. Sie ist sich bewusst darüber, und das sagt sie, alles, was über ihr Werk gesagt wird, versteht sich eigentlich nicht so wie das Werk selbst. Denn das ist ja wohl doch das Wichtigste. Trotzdem geht sie davon aus, dass zu Beginn ihrer Schaffensperiode, wie überhaupt im Zusammenhang des 20. Jahrhunderts, des frühen 20. Jahrhunderts, die Sprachkrise die Dichter beschäftigt und von daher auch der Bezug auf den Akt des Schreibens. Sie sagt zum Beispiel in der Dankesrede, als sie 1972 den Anton Wildgans-Preis bekam, ich zitiere, ich existiere nur, wenn ich schreibe. Ich bin nichts, wenn ich nicht schreibe. Es ist eine seltsame, absonderliche Art von Existieren. Asozial, einsam, verdammt. Es ist etwas verdammt dran. Eben dieses sich zurückziehen und sich selbst verwirklichen im Akt des Schreibens hat natürlich typische Merkmale, die zum Beispiel auch im theoretischen Werk von Maurice Blanchot angedeutet werden. Er sagt einmal, im Akt des Schreibens verwandelt sich das dichterische Ich in ein Er, und man könnte sagen in ein Es, in ein Sie, in eine andere Person. Doch, wie er sagt, Er bin ich selbst als niemand. Und diese Erfahrung des Niemands, des Dazwischenliegens, zwischen des Selbstbewusstseins, das sich der Lage beim Schreiben deutlich wird, und der Verwirklichung des dichterischen Projekts, in dieser Zwischenlage entsteht neue Lyrik. Und ich meine, man könnte schön das an Beispielen darlegen. Zum Beispiel ein kurzes Gedicht von ihr. Wollen wir uns das mal anhören, Helmut?
Ja, gerne.
Im Gewitter der Rosen von Ingeborg Bachmann. Wohin wir uns wenden im Gewitter der Rosen, ist die Nacht von Dornen erhellt. Und der Donner des Laubs, das so leise war in den Büschen, liegt uns jetzt auf dem Fuß.
Ja, es ist wirklich ein Satz. Wohin wir uns wenden im Gewitter der Rosen, ist die Nacht von Dornen erhellt und der Donner des Laubs, das so leise war in den Büschen, folgt uns jetzt auf dem Fuß. Der Satz ist wunderbar geformt, aber die Bildlichkeit und das Zusammenfalten oder das Zusammenlegen von Gegenständen und von Erfahrungen und von Dingen und von Naturereignissen ist überraschend, nicht wahr? Mhm. Die Nacht von Dornen erhellt, da kann man fragen, wie ist das möglich? Ja? Der Donner des Laubs oder das so leise war in den Büschen, folgt uns jetzt auf dem Fuß. Und trotzdem bewirkt diese Sprache bei mir jedenfalls etwas, das völlig neu ist. Es kommen Assoziationen auf, die vom Inhalt her an der Grenze der Sprache liegen, aber in Bezug auf den Reizwert, auf die Metaphorik ungemein stimulierend und anregend sind.
Und ich meine, du sprichst damit auch ein Charakteristikum der modernen Lyrik an, dass auch der Leser aufgerufen ist, den Sinn zu stiften zwischen diesen Gegensätzen, nicht?
Genau. Und das ist eben auch für die moderne Malerei so typisch, nicht? Und Ingeborg Bachmann nahm an diesem Prozess im Rahmen der deutschsprachigen Lyrik wirklich führend teil. Aber sie war natürlich nicht allein. Aber sie hat sehr darüber nachgedacht, eben auch über das Schreiben an sich, nicht wahr? Wie ich ja gesagt habe, sie sagt, ich existiere nur, wenn ich schreibe. Und auf diese Weise wird der Akt des Schreibens eben für sich selbst etwas Bedeutungsvolles und steht für sich auf einem ästhetisch-künstlerischen Boden, der eben Neuland war. Nicht wahr?
Du hast jetzt eben ein Merkmal ihrer Lyrik herausgehoben, das sie eigentlich mit Paul Celan sehr stark verbindet. Ich glaube, beide teilen diese Einstellung gegenüber der Sprache der Lyrik. Aber ein anderes hast du auch vorhin angesprochen, und zwar als du von der Erfahrung der Sprachkrise gesprochen hast, dass also praktisch die jüngste Vergangenheit, Zeit des Nationalsozialismus, der Missbrauch mit der Sprache getrieben wurde, dass damit auch die Sprache vorbelastet ist und da neue Wege finden muss.
Ja, völlig, völlig richtig. Nicht wahr? Als sie in Frankfurt die Vorlesung hielt, wenig später sprach dort Theodor Adorno über moderne Lyrik und unter anderem auch dann der Satz von ihm, nach Auschwitz ist keine Lyrik mehr möglich. Deshalb bei Bachmann dann, die neue lyrische Sprache ist noch zu entwickeln. Mhm. Wir können nicht mehr zurückfallen in das, was das 19. Jahrhundert und das frühe 20. Jahrhundert gerade eben auch durch das ideologisch Verbrämte da der deutschen Sprache angetan hat. Nicht? Wir wissen das, nicht wahr?
Ja. Auch Paul Celan geht neue Wege. Er hat ja das Repräsentative, Mimetische der Lyrik und auch das Narrative verworfen und hat auch völlig neue Wege gesucht.
Ja. Hören wir mal an, ein Gedicht hier, das den Band Herzzeit, also die Korrespondenz zwischen Paul Celan und Ingeborg Bachmann eröffnet. Es ist das Gedicht In Ägypten. Hören wir mal hier Paul Celans eigene Stimme an, wie er das Gedicht uns spricht oder vorliest.
In Ägypten. Du sollst zum Aug der Fremden sagen, sei das Wasser. Du sollst, die du im Wasser weißt, im Aug der Fremden suchen. Du sollst sie rufen aus dem Wasser. Ruth, Noemi, Mirjam. Du sollst sie schmücken, wenn du bei der Fremden liegst. Du sollst sie schmücken mit dem Wolkenhaar der Fremden. Du sollst zu Ruth und Mirjam und Noemi sagen, seht, ich schlaf bei ihr. Du sollst die Fremde neben dir am schönsten schmücken. Du sollst sie schmücken mit dem Schmerz um Ruth, um Mirjam und Noemi. Du sollst zur Fremden sagen, sieh, ich schlief bei diesen.
Ich glaube, Helmut, das Gedicht ist so schön, dass man eigentlich in so kurzer Form kaum etwas dazu sagen möchte. Mhm. Es hat mich berührt, tief berührt, sodass ich zu einem Brief kommen möchte, den Paul Celan am 20. Juni 1949 an Ingeborg schreibt.
Hans, dieses Gedicht, das wir eben gehört haben in Ägypten, Paul Celan Ingeborg Bachmann gewidmet hat, kurz nachdem sie sich in Wien kennengelernt haben.
Sehr richtig, ja. Sehr wichtig. Ja, natürlich, es ist ein Geschenk an sie. Und natürlich könnte man sich Gedanken darüber machen, nicht? Warum in Ägypten? In welcher poetischen, lyrischen Perspektive sieht er die Geliebte, wenn er nun eben diese lyrischen Verbindungen herstellt zwischen den Frauen jüdischer Herkunft angesichts der Namen? Das ist eine geheimnisvolle Frage, die wir hier nicht sofort beantworten können oder möchten. Ich weiß es nicht. Was meinst du, Helmut? Hast du Gedanken darüber?
Nun, meine Interpretation war also die, dass er gewissermaßen versucht, seine Geliebte mit den in einem Vernichtungslager umgekommenen jüdischen Frauen irgendwie einzureihen. Ja, und er sagt ja auch, die Frauen sollen die Geliebte mit ihrem Schmerz schmücken und so.
Also ja, die Frauen, sondern also, die Geliebte. Das heißt, du sollst sie schmücken mit dem Schmerz um Ruth, um Mirjam und Naomi.
Ja,
aber also die Geliebte soll das machen.
Ja, okay. Aber es schafft doch eine gewisse Identifikation, meine ich, zwischen diesen jüdischen Frauen
und der
Geliebte.
Ja, klar, ja? Klar, völlig, völlig richtig.
Du wolltest daraus
noch. Ja, ganz kurz sagen, hier noch der Brief. Wir wissen, der Brief ist wenige Tage vor ihrem Geburtstag geschrieben worden. Und er beginnt: Ingeborg, ungenau und spät komme ich in diesem Jahr. Doch vielleicht nur deshalb so, weil ich möchte, dass niemand außer dir dabei sei, wenn ich Mohn, sehr viel Mohn und Gedächtnis, ebenso viel Gedächtnis, zwei große leuchtende Sträuße auf deinen Geburtstagstisch stelle. Seit Wochen freue ich mich auf diesen Augenblick. Paul. Ein sehr schöner Liebesbrief. Und wie die Literaturwissenschaftler längst entdeckt haben, da sind Anspielungen auf das Gedicht Corona, mit dem Paul Celan bereits seinen großen Gedichtband ankündigt, nämlich Mohn und Gedächtnis. Hören wir uns noch einmal an, wie Paul Celan dieses Gedicht selbst gesprochen hat.
Corona. Aus der Hand frisst der Herbst mir sein Blatt. wir sind Freunde. Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und lehren sie gehen. Die Zeit kehrt zurück in die Schale. Im Spiegel ist Sonntag, im Traum wird geschlafen, der Mund redet wahr. Mein Aug steigt hinab zum Geschlecht der Geliebten, wir sehen uns an, wir sagen uns Dunkles, wir lieben einander wie Mohn und Gedächtnis, wir schlafen wie Wein in den Muscheln, wie das Meer im Blutstrahl des Mondes. Wir stehen umschlungen im Fenster, sie sehen uns zu von der Straße. Es ist Zeit, dass man weiß. Es ist Zeit, dass der Stein sich zum Blühen bequemt, dass der Unrast ein Herz schlägt. Es ist Zeit, dass es Zeit wird. Es ist Zeit.
Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.